2024 ist gelaufen. Ein Jahr, in dem einige prominente Player in die Insolvenz gerutscht sind und in dem auch die deutsche Wirtschaft insgesamt nicht aus dem Quark kam. Wie hat der deutsche Modehandel das vergangene Jahr im Schnitt abgeschlossen? Wie hat sich das Kaufverhalten der Kunden verändert? Und wie sind die Prognosen für 2025? Ein Fall für meine Kollegin Aziza Freutel, bei der in der TV-Redaktion alle Zahlen und Fakten zum Thema Konjunktur und Konsum zusammenlaufen. Ich bin gespannt und freue mich auf Ihre Analyse. Mein Name ist Jörg Nowicki. Hallo Aziza, schön, dass du da bist.
Hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung.
Ja, prima. Also wir sind ja noch ganz, ganz frisch im Jahr. Wie ist es denn gelaufen insgesamt? Kannst du uns mal auf so eine kleine Reise durch das Jahr mitnehmen?
Ja, 2024 hat eigentlich einen ziemlich guten Auftakt hingelegt. Wir haben da gesehen, in den ersten drei Monaten hatten wir ein Plus nach dem anderen und auch die Konsumstimmung kam ganz gut in Schwung. Das Wetter passte auch gut dazu. Danach hat es sich so ein bisschen abgeschwächt. Wir haben es dann gesehen im Mai und Juni. Im Juni sind auch die Umsätze bei uns im Panel zweistellig zurückgegangen. Das lag vor allem am vielen Regen. Da war es sehr nass und auch relativ kühl und das hat sich auch so ein bisschen auf die Nachfrage nach der Sommermode leider ausgewirkt. Also waren einfach keine optimalen Shoppingbedingungen sozusagen. Wir hatten dann zum Halbjahr ein Pari im Vergleich zum Vorjahr. Die Vorjahre 2022 und 2023 waren natürlich noch total stark geprägt von den Nachholeffekten aus den Corona-Jahren. Also da haben wir sehr starke Zuwachsraten gesehen. Von daher kann man eigentlich sagen, in einer Situation, wie wir sie jetzt erleben, mit einer Rezession, ist natürlich ein Pari erstmal einfach eine stabile Seitwärtsbewegung. Dann war natürlich alles so ein bisschen der Blick auch auf den September gerichtet, der ja im Vorjahr einen ziemlichen extremen Einbruch erlitten hatte. Und der war aber auch relativ stabil mit plus 6 in diesem Jahr. Und da war die Nachfrage dann eigentlich mal wieder ganz gut. Und das ist aber jetzt zum Jahresende eigentlich auch wieder abgeflacht. Und jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie das Jahr jetzt wirklich zu Ende gegangen ist.
Ja, los, sag doch mal, bitte.
Und zwar haben wir ein Umsatzpari bei uns im Panel verzeichnet. Das heißt also, wir bewegen uns auf dem Umsatzniveau des Vorjahres.
Okay, okay. Also zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, du beziehst dich ausnahmslos auf den stationären Modehandel, oder? Um das nochmal zu betonen.
Genau, also die Daten, die jetzt zu diesem Zeitpunkt, wir sind jetzt in der zweiten oder in der ersten richtigen Januarwoche vorliegen, sind tatsächlich die aus unserem Panel, also aus unserem eigenen TV-Testclub. Das ist ein rein stationäres Panel, wo uns eben mehrere hundert POS im Monat oder jede Woche ihre Umsätze melden. Die anderen Zahlen kommen erst jetzt noch. Also vom Statistischen Bundesamt werden jetzt gerade erst die Zahlen bis Ende November veröffentlicht. Es kommen noch Zahlen vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, aber auch die sind erst im weiteren Verlauf des Januar zu haben. Also von daher sind jetzt die Aussagen, die ich treffe, beziehen sich auf unser Panel und eben auf den Daten, die vorliegen, so per Ende November.
Aber man kann sagen, dass der TV-Testclub so das größte und schnellste Panel im stationären deutschen Modehandel ist, oder?
In jedem Fall. Also wir sind ja sehr schnell, weil wir immer montags sozusagen die Zahlen der Vorwoche haben. Die Unternehmen, die bei uns dabei sind, melden uns so bis Montagmittag ihre Werte für die Vorwoche. Und wir veröffentlichen die ja dann am Montagnachmittag. Und von daher, ich glaube, viel schneller geht's nicht.
Je größer das Panel, desto besser sind natürlich noch die Zahlen. Das heißt, wir sind natürlich immer darauf angewiesen, auch dort Nachwuchs und neue Player zu begrüßen. Wie machen die das denn? Also wie können die in den Testclub kommen?
Also die können sich natürlich einfach bei mir direkt melden oder auch bei uns auf der Homepage. Gibt es einen Button mit Testclub. Auch in jeder Testclub-Meldung ist nochmal eingelinkt, wie man sich eigentlich bei uns anmelden kann. Man kann auch sozusagen zu jedem Zeitpunkt einsteigen. Und für uns ist wichtig bei dem Panel, dass wir sagen, wir wollen ja den stationären Einzelhandel in seiner Heterogenität abbilden. Das heißt, wir haben auch jetzt im Panel die kleine Boutique bis eben zum großen Filialisten, der bundesweit vertreten ist. Und auch vom Genre her wirklich so vom günstigeren Anbieter bis eben in den Luxusbereich hinein und von daher ist es ein sehr guter Marktdurchschnitt, der da abgebildet wird.
Prima, dann wissen wir jetzt also, wie man da mitmachen kann, loslegen kann. Freuen wir uns auf ganz viele neue Teilnehmer auf jeden Fall. Lass uns doch mal so ein bisschen jetzt ins Detail gehen. Du hast ja da auch die Möglichkeit, diese Zahlen immer so nach einzelnen Kategorien auszuwerten. Fang doch mal bitte an, was war da so besonders spannend?
Jedes Mitglied wird bei uns oder jeder POS, den wir im Panel erfassen, dazu werden Daten hinterlegt. Also an welcher Standortgröße befindet sich dieser Laden? Ist es in einer 1A-Lage oder im Einkaufszentrum? Ist es im Norden des Landes oder im Süden? Welches Sortiment wird geführt? Also geht es eher in eine konsumige Richtung oder eher in einen höhergenrigen Bereich? Darüber können wir dann für jede Woche und natürlich auch für das Gesamtjahr im Prinzip dann schon auch Beobachtungen machen und daraus auch natürlich wieder Dinge ableiten. Zum Beispiel kann man jetzt sehen, im Jahr ist es an den kleineren POS im Durchschnitt besser gelaufen als an größeren POS. Also die jetzt einen schon höheren einstelligen Millionenumsatz im Jahr machen. Dann haben wir zum Beispiel gesehen, dass es an den kleineren Standorten auch besser gelaufen ist als jetzt in den Großstädten oder ähnliches. Oder man sieht auch bei den Lagen, das ist jetzt zum Beispiel so eher wochenspezifisch, wenn es jetzt sehr regnerisch ist oder es auf einmal irgendwie starke Schneefälle gibt oder ähnliches, dann sehen wir oft, die Leute sind vielleicht eher im Einkaufscenter als jetzt in der 1A-Lage. Oder auch bei Hitzewellen, dass man dann vielleicht eher dann die Kunden und Kundinnen dann doch mal in das Einkaufscenter gehen, was vielleicht auch mehr klimatisiert ist als jetzt die High Street.
Und kann man da über das ganze Jahr hinweg nochmal so eine Unterscheidung vornehmen? Also waren jetzt beispielsweise die Läden in Shoppingcentern über das ganze Jahr gesehen erfolgreicher als in Einkaufsstraßen oder in 1A-Lagen oder nach Genre? Also was gab es da so für markante Ausreißer?
Also das, was ich gerade schon gesagt hatte, bezog sich jetzt auch aufs Jahr tatsächlich. Also zum Beispiel sehen wir, dass die Center besser gelaufen sind. Wir sehen eben auch dieses mit den kleineren Standorten, dass da auch die Händler, die bei uns im Panel melden, oder die POS, die wir da erfassen, dass die, wenn die an kleineren Standorten waren, besser funktioniert haben. Was vielleicht zum Beispiel, also wir überlegen natürlich auch, warum, ne? Wie gibt es solche Entwicklungen? Und zum Beispiel ist ja auch ein Thema, wenn ich jetzt in die Großstadt gehe, wir werden ja auch später nochmal über Frequenzen oder so sprechen, sind natürlich auch noch sehr viel mehr andere Angebote, warum ich mich jetzt vielleicht gerade auf der Einkaufsstraße befinde. Das ist vielleicht, wenn ich in der Kleinstadt gehe, dann vielleicht auch doch ein bisschen gezielter, dass dann das Modegeschäft angesteuert wird oder ähnliches.
Du hast ja vorhin auch schon den Faktor Wetter angesprochen. Also das ist ja immer so ein Diskussionspunkt. Welche Rolle spielt denn eigentlich das Wetter? Was machst du da für Beobachtungen?
Also in jedem Fall hat es auch 2024 eine gespielt und ich glaube auch, man sagt ja irgendwie immer, ja, Wetter ist immer, das hätte nicht so viel Einfluss, aber ich muss sagen, aus den Beobachtungen jetzt auch dieses Jahres und auch gerade des letzten Jahres würde ich sagen, das stimmt so nicht. Also es hängt natürlich schon viel auch damit zusammen, wie ist die Wetterlage und lockt es die Leute jetzt eher nach draußen oder nicht. Und man muss ja einfach nur an den Herbst 2023 zum Beispiel denken, wo wir diesen Endless Summer September hatten, wo es einfach zu lange zu warm war, jetzt um irgendwie Herbstmode zu verkaufen. Und was ja auch zu einem starken Umsatzrückgang geführt hat und wo man es sehr deutlich gesehen hat, dass natürlich dieses Thema passt, das, was im stationären Handel angeboten wird, auch mit dem zusammen, was ich gerade anziehen möchte oder der Kunde anziehen möchte, dass es wichtig ist, dass das relativ gut zusammenpasst. Weil wir eben auch sehen, dass natürlich es immer näher am Bedarf gekauft wird. Also die Kunden und Kundinnen haben gelernt, Ware ist eigentlich genug da und ich kaufe sie vielleicht dann, wenn ich sie auch wirklich tragen möchte und auch tragen kann.
Das führt mich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Du kriegst ja auch Feedback natürlich in schriftlicher Form, dann in den Antwortbögen, Antwortformularen. Wie war denn der Handel mit der Mode insgesamt zufrieden, mit dem Angebot und auch mit dem Sortiment?
Du meinst jetzt so im Sinne von Umsatztreiben zufrieden, ne? Mhm. Puh, das liegt natürlich auch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Wir schauen uns natürlich ja auch andere Zahlen an, die jetzt nicht nur im Testclub sind, sondern zum Beispiel auch NOS-Artikel, Quoten, ähnliches haben wir jetzt auch im Rahmen von dem Projekt Herbstsaison der Zukunft mit Hachmeister und Partner uns mal genauer angeschaut, wo man auch sieht, es nimmt immer so ein bisschen mehr zu. Also wo es ja dann auch manchmal heißt, wird zu vorsichtig eingekauft, müsste es nicht irgendwie ein bisschen risikohafter oder riskanter vielleicht auch sein. Also was man so auf alle Fälle, glaube ich, sagen kann, ist, dass zum Beispiel das Thema dieses Silhouettenwandels in der DOB mit den Hosen, dass das ein Thema ist, was wir auch immer wieder im Panel gespielt bekommen haben, dass das gut gelaufen ist und dass es ja auch fast ein bisschen für manche vielleicht auch überraschend gut gelaufen ist, aber dass man da auch nochmal festgestellt hat, wenn es einen Trend, die Branche schafft, einen Trend irgendwie zu setzen, der interessant ist oder der sozusagen ansprechend ist für die Kundinnen und Kunden, dass es dann auch funktioniert.
Ist eigentlich mittlerweile die Corona-Delle überwunden?
Also ich denke schon. Wir hatten ja bis 2023, haben wir auch im Panel zum Beispiel immer noch zu 2019 verglichen, um sozusagen diese Delle auch ein bisschen zu umgehen oder das anders einordnen zu können. Wir haben dann im letzten Jahr darauf bewusst verzichtet, weil wir auch gesagt haben, es sind jetzt 5 Jahre ins Land gegangen. Es haben sich einfach auch noch andere Faktoren so stark verändert, dass man jetzt eigentlich nicht immer diesen weiten Zurückblick irgendwie haben kann. Man hat am Anfang jetzt zum Beispiel auch von 2024 gesehen, dass es durchaus noch Ausläufer gegeben hat, also vor allem statistischer Art. Also wir hatten im ersten Quartal 2022 gab es eben zum Teil noch Corona-Maßnahmen, die auch den Einzelhandel betroffen haben. Das hat natürlich den Umsatz gedrückt. Dadurch hatten wir 2023 hohe Zuwachsraten und so. Also man sieht halt einfach, das waren vor allem noch, musste man sich auch bei der Bewertung der Entwicklung immer noch mal so vor Augen halten, wo kommen wir eigentlich her?
Also insgesamt pendelt sich das noch ein, aber es ist jetzt sozusagen fast durch, würdest du sagen?
Ja, man muss natürlich anerkennen, dass wir immer noch ein bisschen unter Vor-Corona-Niveau liegen, also auch was so dieses Volumen ansieht. Und ich glaube aber schon, dass wir stark auf dem Weg zur Normalisierung sind, weil man eben auch jetzt zum Beispiel 2024 gesehen hat, es gab nicht mehr diese starken Zuwachsraten im stationären Modehandel, die ja auch viel durch Nachholeffekte, also dass die Leute wieder in die Städte gehen wollten und Ähnliches geprägt waren. Und gleichzeitig hat sich aber auch der Onlinehandel, der ja in diesen Nachholeffekten sozusagen ziemlich gedämpft sich entwickelt hat, hat sich jetzt letztes Jahr wieder erholt. Also da habe ich schon so das Gefühl, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt so für sich in ihrem neuen Modekaufverhalten angekommen sind.
Wie haben sich denn die Frequenzen entwickelt? Hast du darüber Zahlen?
Ja, also die erheben wir nicht über unserem Panel, sondern die Zahlen bekommen wir unter anderem von Highstreet. Die haben einen Plus von 1,5% im vergangenen Jahr in den deutschen Innenstädten gemessen. Die sind vertreten in mehreren, also in mehr als 100 Innenstädten mit einer Vielzahl an Messpunkten und können das natürlich auch im Vergleich zum Vorjahr einfach sehen, was sich da getan hat. Und da gab es schon ziemlich interessante Entwicklungen. Zum Beispiel ist München auf der Kaufinger Straße, die haben die 30 Millionen Menschen Marke sozusagen geknackt. Also da waren im letzten Jahr mehr als 30 Millionen Menschen unterwegs und damit war auch München sozusagen die Kaufinger Straße die frequenzstärkste Einkaufsstraße und auch die mit dem stärksten Zuwachs. Was, haben wir natürlich auch nachgefragt, wie erklären Sie sich das sozusagen, was vor allem auch auf das Thema Tourismus zurückzuführen ist.
Okay, interessant. Touristen werden ja sicherlich auch gelockt worden sein durch die Fußball-EM. Hat die sich eigentlich irgendwie ausgewirkt auf das Geschäft?
Ich glaube nicht so wirklich, also außer vielleicht mit dem pinken Trikot natürlich. Ne? Also ich glaube, das hat wahrscheinlich schon nochmal den einen oder anderen in die Läden gezogen. Was man zum Beispiel bei den Frequenzen gesehen hat, also jetzt bei wir in den Umsatzzahlen jetzt für einzelne Standorte, hat man das nicht so ausgemacht. In den Frequenzen gab es wohl ziemliche Ausreißer an den Spielorten. Also wenn an einem sozusagen an dem Spieltag, wo dann auch an dem Ort die Mannschaften aufeinander getroffen haben, da ist auch die Frequenz in den Innenstädten hochgegangen.
Ein Pari im Gesamtjahr ist natürlich alles andere als gut. Das ist eigentlich eher ein Dämpfer natürlich, würde ich sagen. Das heißt, die Konsumenten sind irgendwie nicht so gut drauf. Was glaubst du eigentlich, was hemmt das im Moment?
Ja, ist eine gute Frage, weil wir ja eigentlich sehen, dass die Bedingungen gar nicht so schlecht sind. Also wir haben jetzt gesehen, die Inflation ist jetzt, sind ja auch gerade die aktuellen Zahlen für 2024 veröffentlicht und liegt jetzt irgendwie bei knapp über 2%. Das ist deutlich schwächer als in den Vorjahren, wo wir viel höhere Raten gesehen haben. Gleichzeitig sind die Einkommen gestiegen. Also die Leute verdienen mehr, also die Realeinkommen haben auch zugelegt, nachdem die 2 Jahre lang ja sich wirklich rückläufig entwickelt haben, was natürlich den Konsum hemmt. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, ja, sie haben ja eigentlich mehr Geld in der Tasche. Ja, stimmt auch. Ein Thema ist allerdings, dass wohl die Stimmungslage so ist, dass die Menschen so verunsichert sind, dass mehr gespart wird. Also das ist ja immer so ein ganz guter Indikator, die Sparquote. Wie viel packen die Menschen eigentlich auf ihre Konten? Im Moment liegt die bei um die 11%. Das heißt, von 100 Euro verfügbarem Einkommen werden einfach 11 Euro auf Sparbuch oder in den ETF-Fonds oder wo auch immer reingesteckt und eben nicht in den Modekonsum. Das führen zumindest auch die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute eben ganz klar darauf zurück, dass eine höhere Verunsicherung besteht. Also dass auch in diesem Gefühl der Rezession, die wir jetzt auch einfach haben für 2024, dass eine Unsicherheit darüber besteht, wie wird sich diese wirtschaftliche Entwicklung sozusagen fortsetzen, aber vor allem auch für einen selbst. Also gerade Zum Beispiel beim Konsumklima wird auch immer unterschieden zwischen, wie sind die Aussichten für die Gesamtwirtschaft, aber werden auch die Aussichten für mein eigenes Einkommen. Also was erwarte ich da? Und die sind einfach nicht gut. Also die pendeln dann, es geht dann mal rauf und ein bisschen runter, aber insgesamt ist das einfach immer noch auf einem niedrigen Niveau, was eben den Konsum nicht fördert.
Interessant, aber Aziza, gleichzeitig gibt es ja schon einige Bereiche, in denen die Deutschen sehr gerne und sehr viel Geld ausgeben. Was ist das und wie konkurriert das dann mit dem Modehandel?
Total, man muss ja nur mal an diese Bilder denken vom Olympiapark in München mit diesen Tausenden, Zehntausenden von Menschen, die irgendwie zu Adele gekommen sind und da ja auch zum Teil viel Geld ausgegeben haben für das Ticket, für die Reise, für die Übernachtung, für die Gastronomie und ähnliches. Also das Geld ist ja da, wenn man auch an die Sparkonten und ähnliches denkt. Es ist auch das Interesse oder die Ausgabebereitschaft ist durchaus für bestimmte Bereiche wie Events, wie Erlebnisse, wie Reisen. Da ist es da und das ist natürlich aber dann die Konkurrenz für den Modebereich.
Okay. Nun haben wir ja oder hast du vor allen Dingen jetzt über den stationären Modehandel gesprochen. Ganz wichtiger Baustein im Gesamtkonzert ist natürlich der Onlinehandel. Kannst du uns zunächst mal verraten, wie hoch eigentlich der Onlineanteil am gesamten Modehandel ist?
Das variiert natürlich immer so ein bisschen. Wir haben jetzt nach oder während Corona einen deutlichen Schub, also einen Anstieg dieses Anteils gesehen. Der lag so nach Erhebungen so 2021 eigentlich mit am höchsten. Da war das so ungefähr ein Drittel. Seitdem ist es wieder so ein bisschen zurückgegangen. Jetzt für 2024 werden so knapp unter 31% erwartet.
Wie ist es denn in Onlinehändlern 2024 ergangen? Hast du da schon so ein paar Zahlen, so ein kleines Gefühl dafür?
Also ich glaube, dass vor allem eine gute Nachricht jetzt vielleicht von der Seite aus ist, dass so anscheinend diese Talsohle so ein bisschen durchschritten ist. Also wir hatten so ab Mitte 2022 gab es wirklich eine stark rückläufige Entwicklung. Das hat man ja auch in den ganzen Zahlen, die einige Online-Händler auch publizieren, auch gesehen. Der BVH hatte jetzt zum Beispiel für das zweite Quartal 2024 erstmals wieder einen Zuwachs bei den Modeausgaben online gemeldet. Was so ein Signal war, was, glaube ich, so ziemlich auch zu der Entwicklung, die wir beobachtet haben, gut gepasst hat. Also, dass man wirklich sieht, da setzt sich jetzt einfach eine Normalisierung fort und der Onlinehandel konnte sich da wieder jetzt ein bisschen erholen.
2024 war ja auch so der Durchbruch oder auch so das Jahr eines Megawachstums von Shein und Temu. Was macht das mit den Unternehmen hierzulande oder auch weitergefasst noch in Europa? Also, wie verändern die den Markt?
Ich glaube schon massiv, weil natürlich eine Kundenabwanderung dahin wahrscheinlich schon auch stattfindet. Rein zahlenmäßig ist es ja so, also auch für 2023 zum Beispiel etwa, gibt es so Schätzungen, dass es sich ungefähr um 1 Milliarde Euro gedreht hat. Jetzt hast du selber gesagt, wir haben 2024 einen starken Anstieg gesehen, wenn man nur an diese ganzen Meldungen denkt, wie viele 10.000 Pakete jeden Tag angeflogen werden sozusagen, dann kann man davon ausgehen, dass das natürlich nochmal zugelegt hat. Und wenn man sich jetzt überlegt, wir hatten 2024 wahrscheinlich kein großes Wachstum im Markt, sondern eben diese Seitwärtsbewegung, selbst wenn der Onlinehandel ein bisschen zugenommen hat und so, ist natürlich schon, dass einfach ein größeres Stück des Kuchens an diese Anbieter jetzt sozusagen geht. Und vor dem Hintergrund würde ich auf alle Fälle sagen, dass das das natürlich verändert.
Ein ganz wichtiges Event in Sachen Shopping im Verlauf des Jahres ist ja diese, ja, Black Week, Black Friday. Wie beurteilen die Händler eigentlich diese Aktion, diese Tage um den Black Friday und warum machen sie mit?
Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, insgesamt hat sich die Aufregung um den Black Friday ein bisschen gelegt. Also das war schon mal irgendwie auch intensiver, auch was wir in den Kommentaren und so gelesen haben. Viele sagen natürlich, wir müssen abwägen zwischen, kann ich es mir leisten, da nicht mitzumachen, weil die Erwartungshaltung der meisten Kunden dann eben einfach ist, dass da in irgendeiner Form eine Aktion stattfindet. Mein persönlicher Eindruck ist, dass es, glaube ich, ausdifferenzierter wird, diese Aktion. Es ist nicht mehr so ganz alles Prozente aufs ganze Sortiment oder ähnliches. Dass es sich aber auch gleichzeitig ausweitet. Also es ist nicht nur der Black Friday und der Black Saturday sozusagen, sondern es ist dann die Black Week, die dann schon auch ab Montag sozusagen oftmals losgeht. Was ich spannend fand, so im Zuge des Datenprojekts haben wir uns das auch sehr, sehr genau angeschaut. Und da kann man eigentlich so sagen, es gibt dann so eine, wie so ein Umsatz-W. Also man sieht, vor dem Black Friday bricht dann erstmal so die Nachfrage ein bisschen ein. dann zum Black Friday oder zu Black Week hin steigt es dann schon exorbitant an. Also es ist schon wirklich auch einer der stärksten, auch frequenzstärksten Tage des Jahres. Und danach flacht es wieder ab. Und diese Zäsur ist, glaube ich, einfach, die kann man für die Herbstsaison oder für diesen Saisonzeitpunkt einfach nicht wegdiskutieren. Also die Zäsur ist da. Die hat jetzt zum Beispiel 2024 dazu geführt, dadurch, dass der Black Friday in der 48. Woche war und dadurch eine Woche später als im Vorjahr, dass dadurch natürlich die Weihnachtsgeschäft dann kürzer geworden ist. Also das hatte dann schon einen extremen Einfluss auch auf den Dezember, was wir auch in den Dezemberzahlen gesehen haben.
Und nun hast du ja eben selbst schon gesagt, also nach dem Black Friday bricht das alles mehr oder weniger nicht zusammen, aber es wird natürlich schon deutlich schwächer. Was gibt es da für Strategien, um dann wieder in Schwung zu kommen? Hast du da so ein paar Kommentare aus dem Testclub, die du uns übermitteln kannst?
Ja, also ich glaube schon, dass man dann nochmal stark sieht, dass viel auf dieses weihnachtliche Thema dann nochmal gesetzt wird. Ganz weg kommt man natürlich vom Thema Preis zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr. Also ich glaube, auch wenn viele Kundinnen und Kunden es, glaube ich, schon so verstanden haben, okay, da ist jetzt einmal dieser Sale-Zeitpunkt, ist aber natürlich die Schwierigkeit jetzt danach wieder zu sagen, wir heben die Preise wieder an. Deswegen gibt es eben zum Teil auch Händlerinnen und Händler, die jetzt sagen, wir machen jetzt da gar nicht mehr mit. Und wir halten uns da jetzt einfach insgesamt zurück. Ich hatte jetzt Ende Dezember auch ein Gespräch mit einer Händlerin, die dann auch gesagt hat, das hat jetzt viel Diskussionen, vor allem auch im Team ausgelöst, weil man es immer so gelernt hatte. Da ist der Black Friday, da kommt jetzt nochmal eine große Sale-Aktion. Bei den Kunden selber haben die sehr stark darauf gesetzt zu sagen, schenk dir doch was für dich selbst, ne, jetzt für den Feiertage oder für die Festtage nochmal irgendwie ein schönes Outfit oder vielleicht auch mal ein schöner Schal oder so, einfach verwöhne dich selbst und haben so versucht, dieses Thema gar nicht erst so aufkommen zu lassen. Und das hat anscheinend gut funktioniert.
Gut, jetzt haben wir 2024, finde ich, ganz gut durchgespielt, hast uns einen super Überblick gegeben. Was sind denn die Aussichten für 2025? Was sagen die Institute, was sagen die Unternehmen? Welche Daten, Prognosen hast du bereits?
Noch nicht so viele. Also es halten sich viele ziemlich zurück mit den Prognosen. Ich selber bin ja ein großer Fan des Spruchs, man muss alles erwarten, auch das Gute. Von daher glaube ich, wir sehen jetzt einfach so ein paar Dinge, die sich auch 2024 auch als entscheidend für die Modenachfrage herausgestellt haben, wo wir eben gesehen haben, auch wenn die Inflation nicht so stark ist, es gibt einfach einzelne Bereiche, die sehr teuer geworden sind. Man möchte nur an Butter denken, die fast 40% mehr kostet als noch vor einem Jahr.
Das Thema Mieten, Wahnsinn. Ja.
Also wo man wirklich auch sagen muss, da schrumpft das Einkommen oder jetzt der Zusatz zu Krankenkassenbeiträgen oder ähnlichem. In diesem Jahr stehen einige Tarifrunden auch an. Selbst wenn es da höhere Abschlüsse gibt, wird es relativ schnell sozusagen aufgebraucht. Also ich glaube, aus dieser Ecke werden nicht so viele Kaufimpulse kommen. Also es ist die Frage, welche anderen Faktoren beeinflussen die Konsumstimmung? Und da ist natürlich dieses Gefühl der Verunsicherung und Ähnliches, das ist vielleicht jetzt auch so ein Thema, wo man sagen muss, vielleicht hilft uns da der 23. Februar, dass man danach ein bisschen genauer weiß, wohin die Reise jetzt so geht.
Was ist dein persönliches Gefühl? Was glaubst du, welche Rolle die Wahlen und dann eine möglichst schnelle Regierungsbildung im Anschluss bei der Entwicklung der Konsumstimmung spielen können?
Also nicht nur ich, sondern auch die Handelsverbände gehen ja eigentlich schon auch davon aus, dass davon ein großer Impuls ausgehen kann. Vorausgesetzt natürlich, dass sich da jetzt nicht irgendwie sehr lange und zähe Verhandlungen irgendwie anschließen, wie wir sie ja jetzt auch irgendwie in Österreich gerade sehen. Von daher denke ich insgesamt, dass aber dann ja dieses Thema vielleicht der Wahlkampfmodus ein bisschen zurückgefahren wird. Das könnte ja auch schon mal dazu führen, dass man eben sagt, man hat nicht mehr so ganz dieses Unsicherheitsgefühl oder Ähnliches und dass man einfach wirklich mehr weiß, woran wir sind und auch die Unternehmen genauer wissen, woran sie sind.
Aziza, weißt du schon, woran du bist und was du 2025 auf deinen Modeeinkaufszettel packst? Erzähl doch mal.
Leider gehe ich beim Modekauf nicht so strukturiert vor, wie wenn ich jetzt irgendwie zum Lebensmittelladen gehe oder so. Von daher kann ich das noch nicht genau sagen, aber ich kann schon sagen, dass ich Ende Januar meine beste Freundin in Hamburg besuche und eigentlich, wenn wir zusammen bummeln gehen, dann findet sich irgendwie immer irgendwas.
Wunderbar. Aziza, ich sehe schon, an dir wird es nicht scheitern, dass die Konsumstimmung 2025 sich aufhält. Ich bin gespannt, wie es tatsächlich läuft. Und du wirst, beziehungsweise wir werden natürlich permanent darüber berichten. Vielen Dank, Aziza, dass du heute im Podcast-Studio warst. Alles Gute für dich.
Danke und ebenso.
Das war Aziza Freutel, Redakteurin der Textilwirtschaft. Und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören.